Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein mit dem Reto Scherer, der Karin Frautschi und spannenden Gästen aus der wunderbaren Welt vom Wein.
Das Time Magazine New York wählt immer am Ende eines Jahres die Person des Jahres, Person of the Year. Mövenpick kehrt den Spiess um und wählt schon Anfangsjahr den Wein 2026. Karin, welcome to the show! Du hast die genaue Übersicht.
Yes, hallo miteinander. Letztes Jahr war es mit dem Compleo ein Schweizer Wein von der Staatskellerei Zürich. Im 2024 ein Italiener, im 2023 ein Franzose und für 2026 kommt der Wein des Jahres aus Viva España.
Olé! Und das ist, können wir schon mal vorwegnehmen, so als Appetizer, das ist eine Flasche mit sage und schreibe 95 von den heiß begehrten Robert Parker Punkt. Und das ist noch lange nicht alles an Wein-Highlights in der heutigen Sendung.
Gold, richtig. Neben der Trinkfreude von unserer Rioja-Flasche als Wein des Jahres sind noch ganz andere spanische Ikonen am Start.
Ja, eine Ikone sitzt schon nebendran, zu der kommen wir gerade. Aber wir reden heute auch wirklich nicht nur ausschließlich über den Wein vom Jahr. Wir reden auch sonst über hochwertige spanische Rotwein, wo ebenfalls alle zusammen ganz einen Haufen von diesen Robert Parker Punkten haben und da trotzdem sehr wenig kostet. Und das ist doch ein Phänomen, das wir uns genau anschauen müssen. Und einer, der sich also jetzt mit dieser Thematik sehr gut auskennt und direkt aus der Mövenpick Hauptzentrale in Baar, Kanton Zug, kommt, ist jetzt da, der Vincent Polocek. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen, hi, freut mich sehr.
Schön, bist du da. Jetzt, Vincent, du kommst ja aus Freiburg im Breisgau.
Genau.
Du hast eigentlich nichts mit Spanien zu tun oder spanische Wurzeln, oder?
Nein, überhaupt nicht. Aber wenn ich mal durch unser spanisches Sortiment durchschaue, dann fühlt man sich manchmal, als wäre man direkt in Spanien. Und das ist natürlich extrem cool.
Und du siehst auch ein bisschen aus in Spanien, oder?
Aber, ja, so mit dem dunklen Haar würde auch nicht kommen.
Ja. Was machst du denn ganz genau dort in also, Baar, in der Mövenpick Hauptzentrale?
Suchen und finden ist eigentlich mein Motto. Ich bin als Category Manager dafür zuständig, wirklich auch die passenden Weine zu finden für ein Newsletter, für sonstige Marketingmaßnahmen und genau.
Okay.
Und bist du in dieser Funktion auch dabei gewesen, der Jury vom Wein des Jahres 2026?
Ein bisschen. Natürlich, jeder von der Mövenpick, von den Mövenpick-Kollegen hat natürlich Einfluss auf die Wahl und das Ergebnis vom Wein des Jahres. Also war ich auch ein kleines Stückchen mit dabei.
Gut. Und du bist sicher nicht unglücklich mit der Flasche, die wir jetzt ausgewählt
haben? Absolut nein. Es ist definitiv ein Stern am Weinhimmel, den wir da ausgewählt haben als Wein des Jahres. Und ja, freue mich drauf, ihn präsentieren zu können.
Also, bei allen Flaschen heute, nicht nur beim Wein vom Jahr, spielen die sagenumworbenen Robert Parker Punkte eine wichtige Rolle. Kannst du mal ganz kurz erklären, es gibt ja ganz verschiedene Punkte, die da immer vergeben werden, auch verschiedene Kategorien und so weiter, verschiedene Namen. Aber Robert Parker ist eigentlich der Punkt, wo man sagt, der steht nochmal über allen Punkten.
Ja, also man kann schon sagen, Robert Parker ist der Weinkritiker schlechthin. Und wenn er 95 Punkte vergibt, dann ist es ein Statement.
Okay, also dann hat man wirklich einen Pflock eingeschlagen. Mhm.
Definitiv.
Und noch bevor wir jetzt zum Wein des Jahres kommen, was hat Spanien ganz allgemein für einen Stellenwert in der Weinwelt?
Also eine ziemlich große. Man muss sagen, zwischen Frankreich, Italien steht natürlich Spanien auch an der Spitze in Europa. Mhm. Sie sind so facettenreich, haben extrem viele unterschiedliche Rebsorten, Stile, Geschmäcker, also von Rotwein, schweren Reserva-Rotwein, haben sie aber auch feine, elegante Weißweine, Cava als Schaumwein, also es ist von bis alles dabei.
Würdest du schnell etwas zu der Geschichte sagen von Spanien als Wieland oder geht das zu weit jetzt?
Nee, braucht man eigentlich nicht. Nein, Quatsch.
Mit Liebes, im Hier und
Nein,
Jetzt.
Genau. Also natürlich, wie in Europa, Weinbau geht über 3000 Jahre zurück. Auch die Römer waren natürlich daran beteiligt, dass es in Spanien Wein gibt. Wichtiger ist aber, dass wir über eine ganz große, prägnante Entwicklung auch sprechen müssen in der europäischen Weinwelt, und zwar die Reblaus. Und die war entscheidend für auch jetzt unseren Wein des Jahres.
Okay, also in welcher Beziehung hat Reblaus einen Einfluss auf den Wein des Jahres?
Also insofern, dass sich Techniken, Stile angepasst haben, ja.
Also müssen wir vielleicht noch schnell sagen, für alle, die uns jetzt zuschauen und zulassen, die Reblaus, das ist nicht unbedingt etwas, was man gern hat.
Nein.
Also das ist nicht so herzig, weißt du? Ah, schon eine schöne Rose. Aber das ist wirklich eine der grössten Plagen, die es gibt.
Absolut, ja. Also es ist der größte Feind eines jeden Winzers. Und hat eigentlich damals in Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich so den kompletten Weinbau in Europa brach liegen lassen und ja, hat eigentlich zu einem sehr großen Wandel geführt.
Wir kommen zu der Weinregion, und zwar die ganze Welt kennt die sehr berühmte Weinregion Rioja. Ja. Wie ist Spanien sonst weinmässig aufgestellt?
Spanien ist natürlich ein extrem riesen Weinbauland. Also mit Frankreich, Italien ist es das größte Weinbauland in Europa. Weinbaumäßig ist es sehr technisch versiert, hat aber auch autochtone Rebsorten, also sprich Rebsorten, die nur
in Spanien,
angebaut werden, und hat dadurch natürlich in seinen eigenen Stil, seinen eigenen Charme, und das macht es natürlich aus.
Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Ja, das macht es ein bisschen spannend, oder? Also muss ich sagen, das Geheimnis ist ja schon seit Ende Januar gelüftet, und für alle anderen Menschen, die jetzt zulassen, für die gibt es jetzt der Wein des Jahres, doch und die Antwort. Welches ist es, unser Wein vom Jahr 2026?
Also, Trommelwirbel, es ist der 2021er Marqués de Murrieta Reserva.
Ein Rioja!
Aus dem Rioja, Entschuldigung, das Wichtigste habe ich vergessen.
Das muss ich schon noch sagen.
Das klingt spannend. Wieso ist genau die Flasche Wein, die der Reto jetzt schon in der Hand hat, in Krems gekommen?
Also man muss natürlich sagen, Rioja ist extrem spannendes Weinbaugebiet, ist eigentlich der Star in Spanien, hat eine extrem lange Geschichte, dadurch auch traditionell von der Weinbauherstellung und Erfahrung. Man muss aber auch dazu sagen, recht innovativ, weil was haben die Spanier bzw. die Winzer aus dem Rioja früh kennengelernt, gesehen, dass die Leute den Wein recht früh eigentlich dann trinken wollen. Bedeutet,
gar nicht so lange behalten.
Nein. Also es geht wirklich darum, auch relativ zügig natürlich in den Genuss von dem Wein zu kommen. Und wir haben jetzt hier ein Reserva, und im spanischen Weingesetz bedeutet Reserva, dass der Wein gewisse Zeit schon auf der Flasche liegen muss. Das heißt, er hat schon einen gewissen Reifeprozess und hat da natürlich Zeit, seine Nuancen noch mal zu verfeinern.
Was heisst gewisse Zeit? Was ist da ungefähr
der Horizont? Wir müssen schon sagen, der Wein des Jahres ist Jahrgang 2021.
Ah. 2021, also im Prinzip hat er jetzt schon seine 4-5 Jahre Ruhe und Pause gehabt, sozusagen, auch schon zu reifen, und wird jetzt released.
Mm, ja. Okay.
Und ist jetzt perfekt auch schon zum Trinken.
Absolut.
Oder?
Ja.
Aber wir können den auch noch 10 Jahre liegen.
Den kann man auch noch 20 Jahre liegen lassen. Okay. Überhaupt keine Probleme. Da ist wirklich von bis für jeden was dabei.
Vincent, sag mal schnell, wer hat der Wein des Jahres gemacht? Wer steht hinter dieser Flasche?
Also, Marqués de Murrieta, ein extrem, eines der Weingüter aus dem Rioja, wenn nicht sogar das Weingut aus dem Rioja, 1850 ungefähr entstanden, war mitbegründend für Rioja als Region und für die Qualität, und jetzt mit 95 Parkerpunkten wirklich am Weinhimmel dabei.
Ui, Entschuldigung, jetzt bin ich schon ein bisschen abgeschifft. Ich schenke schon mal ein, gell, wenn euch das recht ist. Konkret zu den Menschen, die das Weingut führen, wer ist das?
Also konkret ist es der Vicente Dalmau mit seiner Schwester Christina.
Also Bruder und Schwester.
Bruder und Schwester führen das Weingut zusammen.
Und das jetzt funktioniert. Hä?
Und das funktioniert hervorragend.
Bruder und Schwester, aufgepasst. Ja. Und man muss auch sagen, darauf, wir kennen das schon ein bisschen, wie wir uns natürlich auch mit dem Thema immer mal wieder in der letzten Zeit beschäftigt haben, auf dieser Etikette drauf, wie Etikette, ist oben dran eine Krone.
Genau.
Und die ist nicht einfach per Zufall da.
Genau. Also der Name Marquez sagt schon einiges oder verrät schon einiges. Und zwar war das damals der, ich glaube, Urgroßvater vom jetzigen Besitzer, der Luciano, na, muss später gewesen sein, glaube ich. Also der Ur-Urgroßvater. Ja, ja. Der Luciano Francisco Ramon de Murrieta. Und der hat das Weingut damals gegründet und hat so guten Wein gemacht, dass er vom König damals den Adelstitel Marquess bekommen hat, also Markgraf sozusagen.
Ja, und das ist bis heute ist also mit und dem Königshaus eigentlich verbunden.
Genau.
Oder wie zu schwer, ich komme nicht mehr drauf.
Vermutlich, oder?
Genau.
Und also der König hat den Wein des Jahres auch schon getrunken. Weiß man das oder ist das?
Man sagt es.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja. Das ist tatsächlich so.
Da können wir uns heute auch ein bisschen royal fühlen, wenn wir den probieren.
Unbedingt.
Was ist das für ein Weingut heutzutage?
Also das Weingut ist eins der renommiertesten Weingüter in Rioja, 300 Hektar groß. Das ist extrem groß, muss man sagen. Das sind ungefähr 400 Fußballfelder, wenn man sich das mal an einer Reihe vorstellt. Hat sehr, sehr renommierte Kritiken bekommen, unter anderem jetzt auch von Robert Parker.
Was für ein Traubengut ist drin im Wein des Jahres 2026? Ich nehme an, nicht nur eine Traubensorte.
Nein, also es ist eine Cuvée, großteils natürlich Tempranillo. Das ist so die spanische Leitrebsorte, sehr facettenreich, macht Weine sehr geschmeidig, zugänglich, aber auch sehr kraftvoll. Dann ein Teil Graziano als Rebsorte noch mit dabei, Manzuelo und Garnacha.
Und ich habe gesehen, bei den Kundenbewertungen, dort überschlönt sich die Meinungen mit Lob, wortwörtlich. Und eben auch der Robert Parker ist völlig überzogen von dem Wein, oder?
Ja, absolut. Also man muss schon sagen, er hat eine extreme Harmonie, jetzt schon in den jungen Jahren. Aber man merkt schon noch, er hat Kraft, er hat Jugendlichkeit, die natürlich dann auch viel, viel Spaß in den nächsten Jahren bietet.
Gut, und jetzt müssen wir einfach mal schnell festhalten an dieser Stelle. 95 ja. Parker-Punkte und das zum Preis pro Flasche. Ich habe vorhin mal schnell nachgegoogelt oder bei euch nachgeschaut auf der Mövenpick-Seite. Unter 30 Franken.
Ja.
Was? Also,
eigentlich, ja, das, ja, eben, eigentlich fast nicht möglich.
Eigentlich fast nicht möglich. Also man kann jetzt mal bei uns auf der Homepage schauen und schauen, ob man für 95 Parker-Punkte so ein Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt. Keine Chance.
Ja, und auch sonst nirgends.
Und auch also, sonst nirgends.
Ja.
Wirklich, es ist eine Benchmark.
Super.
Schafft man eigentlich nicht.
Also das heißt, man kann jetzt eigentlich ein
Spitzenwein für
probieren
ganz,
für
ganz wenig Geld.
Ja, ja. Definitiv.
Ich würde sagen, Salut.
Dann wünsche ich euch, Vinzenz, dass ihr bis Ende Jahr genug von dem Wein Lager habt.
Ja,
das könnte ich mir noch vorstellen, dass dann das irgendwann so ein bisschen... Ja, wer weiß. Also da
sind wir da auf gerüstet?
Ja,
gerüstet sind
wir. Also gerüstet sind wir definitiv. Ja. Aber ja, man muss auch sagen, da ist natürlich jetzt auch ein Run drauf.
Mhm.
Und also... Wer frühzeitig bei uns in die Filiale kommt oder in den Online-Shop und sich eine Flasche sichert, der hat Glück.
Gott,
super. Hält so lange, es hält.
Es hält so lange,
genau.
Zum Wohl. Salut.
Salut.
Genau. Salut. Auf den Wein des Jahres. Gute Temperatur. Aber nicht nur das. Es ist wirklich, also es ist ein Gaumenschmaus.
Absolut.
Es ist, also sag du als Spezialist, was findest du, wenn du so einen Wein trinkst?
Ja, also ich finde, er hat eine extreme Harmonie, er hat einen extremen Trinkfluss, eine extreme Saftigkeit, finde ich immer. Und weiche, sehr seidige Tannine, hat trotzdem Kraft, eine Frucht. Und das in der Harmonie ist gigantisch gut.
Absolut.
Mhm.
Und ich bin überzeugt, also wie gesagt, jetzt hervorragend, aber er würde sich auch noch verändern. Erst einmal jetzt, wo wir die Flasche länger offen würden haben. Oder auch, wenn man den Wein noch ein bisschen behalten würde. Aber es kommt ja überhaupt nicht drauf an. Also ist super.
Mega. Also man nimmt wie einen Schluck und dann, sobald der Wein weiter hinten geht, merkt man, wie all diese Facetten irgendwie so ein bisschen zusammenkommen. Und dann, ja, relativ einen weichen Abgang. Ja, würde ich absolut
sagen. Sehr einen weichen Abgang.
Mhm. Ja, definitiv. Das Besondere an dem Wein ist natürlich, gerade das, was wir schon besprochen haben. Er hat ja schon eine gewisse Reifephase hinter sich, hat schon Zeit bekommen, sich zu harmonisieren und hat aber auch das Talent, muss man fast schon sagen, dass er trotz dieser Zugänglichkeit auch die nächsten 10 Jahre noch da hervorragend sprechen wird.
Oder vielleicht auch sich nochmal ein bisschen verändert.
Genau, absolut. Also Wein ist ein Naturprodukt, das unterliegt natürlich einer gewissen Reifestruktur, was man aber auch möchte. Jetzt muss man aber dafür einen Wein haben, der das kann. Und der Marqués de Murrieta Reserva kann das definitiv und ist auch dafür ausgelegt.
Super, also herzliche Gratulation.
Absolut, da haben
das auch
wir,
immer
kann
da
wir nur gratulieren.
Entschieden hat, ja. Neben den 95 Robert Parker-Punkt, habt ihr auch müssen euch dazu überwinden, zum sagen, den nehmen wir. Also überwinden, zum sagen, den nehmen wir.
Entscheiden.
Ja, entscheiden, das ist also super. Und ich habe auch noch nachgelesen, Forbes hat letztes Jahr das Weingut als das beste Weingut 2025 ausgezeichnet.
Ja.
Das war letztes Jahr 2025, jetzt noch Wein des Jahres bei Mövenpick.
Genau.
Kann man in jeder Filiale haben oder natürlich auch bei Mövenpick online bestellen.
Die haben gerade ein bisschen zu tun jetzt.
Ja, definitiv.
Wir bleiben bei spanischen Spitzenwein zu sehr attraktiven Preisen. Wohin geht unsere Reise jetzt vom Rioja-Anbaugebiet? Gehen wir wohin?
Genau, ins Ribera del Duero. Die goldene Meile.
Die goldene Meile?
Ja.
Sagt man auch. Also, noch nie gehört.
Tönt vielversprechend.
Aber ist gut, sehr gut, wunderbar. Also, und wo ganz genau gehen wir dort?
Also, wir gehen jetzt ins Ribera del Duero zum Weingut Penalba López.
Mhm. Und das ist wo ungefähr, dass man das auf der spanischen Karte könnte ein bisschen eindingseln?
Es ist ungefähr 150 Kilometer in der Nähe von
Madrid.
Madrid,
ja.
Genau,
ja.
Exakt, am Fluss Douro.
Und es ist nicht weniger berühmt, aber doch einiges kleiner als Rioja-Gebiet, oder?
Genau. Also Rioja kann man sich vorstellen, sind ungefähr 60.000 Hektar. Im Vergleich dazu Ribera del Duero um die 20.000, 25.000 Hektar. Es ist schon bedeutend weniger. Ja, und,
also viel kleiner, ja.
Ja,
also
wesentlich kleiner.
Aber sie haben ganz einen entscheidenden Fluss, der dort sehr entscheidend ist und mitwirkt, dass eben die Reben gut gedeihen können.
Absolut. Das ist der Douro. Der fließt einmal am Weingut sozusagen vorbei. Und man muss aber dazu sagen, dass so ein Fluss natürlich extrem viel super nährstoffreichhaltigen Boden auch in die Umgebung mitbringt und da natürlich die Reben sich extrem wohlfühlen.
Mhm. Auch von dem Klima, wo durch das Ganze entsteht.
Ja, exakt. Ja. Und man muss natürlich sagen, bezeichnend für Ribera del Duero ist momentan eine sehr, sehr gehypte Region. Man muss sagen, sie ist genauso wie Spanien extrem alt, historisch. Man muss aber sagen, sie hat ihre Renaissance erst vor ungefähr 30, 40 Jahren wieder erhalten, wo wirklich auch innovative Winzer in die Region gekommen ist. Man muss auch sagen, es ist eine sehr, sehr schwierige Art und Weise, dort Wein anzubauen. Man muss sich überlegen, es ist schon noch kontinentales Klima, also heiße Tage, kühle Nächte auf 800 Meter oben. Da muss man als Winzer schon extremes Können beweisen, um damit umgehen zu können. Und genau, wir haben einen dieser Winzer gefunden. Und ein Wein, der da heraussticht, und das ist der Torre Albeniz aus dem Ribera del Duero. Genau.
Wir haben ja vorher beim Wein des Jahres 2026 Brüder und Schwestern, die das Weingut betreuen und ihr Handwerk zum Besten geben. Was für eine Familie, nehme ich mal an, ist eine Familie, ist da dahinter jetzt?
Absolut. Jetzt steht eine ganz große Familie dahinter. Die Familie Penalba López steht dahinter. Und sie machen wirklich, das sind quasi die Tausendsasser aktuell im Ribera del Duero. Sie haben wirklich auch die Rebsorte Tempranillo für sich entdeckt und auch die Möglichkeit, biodynamisch Wein zu erzeugen. Und das machen sie mit Bravour.
Und was heißt das genau, biodynamisch?
Also unter Biodynamie kann man sich vorstellen, dass der Winzer eigentlich so wenig Eingriffe wie möglich in das Traubengut, in die Reben macht, um quasi die Rebe auf sich alleine gestellt ist, damit sie natürlich sich gegen Wind, Wetter, aber auch Ungeziefer selber schützen kann. Das heißt aber auch weniger Eingriffe und mehr Einklang mit Natur.
Und besteht unter diesen Bedingungen dann gleichzeitig aber auch ein erhöhtes Risiko für die gemeine Rebraus? Oder hat das nicht miteinander zu tun?
Also, da müsste man jetzt einen riesengroßen Bogen spannen.
Okay.
Die Reblaus hat damit jetzt viel weniger zu tun. Man muss aber auch sagen, dass es eher darum geht, bei der Biodynamie das Risiko einzugehen, dass natürlich auch mal einfach Reben nicht die Traubenqualität liefern, die man braucht, um einen hervorragenden Wein zu machen. Das ist das Risiko natürlich. Ja.
Ja, also man spielt ein bisschen mit dem Feuer.
Definitiv, ja.
Ja, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Ja, schön gesagt.
Absolut. Das ist doch so. Ja. Das ist super. Und apropos Wagen, also er wagt ja noch mehr. Ich kenne ihn ja auch ein bisschen.
Ja.
Und zum Beispiel Fässer machen sie auch selber, so wie ich das mal gelesen
Absolut.
Habe.
Absolut.
Ja, also die Weinfässer.
Also sie haben eigentlich auch eine eigene Küferei.
Genau, eine eigene
Küferei. Im Weingut, wo sie ihre eigenen Qualitätsstandards haben und da nichts dem Zufall überlassen quasi.
Ja. Und dementsprechend sind übrigens die Weine auch sehr lang in den Fässern drin. Das ist
Absolut.
Ja auch noch speziell.
Genau. Also gerade beim Torre Albenis ist es so, dass der Wein mindestens 2 Jahre
das ist sehr lang.
Im Fass bleibt.
Ja.
Und das hat aber was ziemlich, ziemlich Gutes. Man muss sich vorstellen, der Wein ist im Fass, er bekommt Luft, also es eigentlich geht's, jetzt machen wir mal den Chemiekasten auf.
Ja, genau.
Geht's im Wein immer um Oxidation und Reduktion. Also einmal Reduktion, Luft leer oder wenig Luft und einmal Oxidation, viel Luft. Und man muss dazu sagen, je mehr Luft natürlich ein Wein bekommt, in Maßen natürlich und Zeit hat, Luft zu bekommen, umso eleganter, umso feiner wird er. Gerade wenn er jetzt 2 Jahre im Holzfass liegen bleibt. Das bedeutet nicht, dass er extrem nach Holz schmeckt, sondern er wird viel angenehmer, viel filigraner, viel eleganter.
Mhm.
Wohingegen Weine, die mehr unter Ausschluss vom Sauerstoff ausgebaut werden, die haben schon noch mehr fruchtigere Charakter, mehr direkte Geschmackszüge.
Was für eine Trube ist in dieser Flasche drin?
Also, wir haben vorhin von Tempranillo gesprochen. Hier haben wir das zweite Paradebeispiel an Tempranillo. Es sind hauptsächlich oder eigentlich ist nur Tempranillo drin, 95%.
So, und ich finde, das führt uns jetzt auch durchaus einmal zu unserem heutigen Expertencheck in Sachen Vorurteil.
Wie und Vorurteil im Expertencheck.
Wir haben eine freche Behauptung, und zwar Tempranillo ist langweilig.
Absolut falsch. Also, also wir haben ja vorhin 2 Paradebeispiele jetzt mal von der Tempranillo-Traube mal probiert, degustiert. Und es kommen ja zu dem Eindruck, ja, also Tempranillo ist alles andere als langweilig. Man muss natürlich dazu sagen, wenn man mal den Douro weiter, Douro-Fluss weiter entlang schippert, dann kommt man in ein anderes Land, und zwar Portugal.
Ja.
Und jetzt muss man sich mal überlegen, für was sind die Portugiesen bekannt im Weinbau? Natürlich für den Portwein.
Mhm.
Und einen großen Anteil an dem Erfolg von Portwein ist der Tempranillo. Er heißt nur anders.
Ah, wirklich?
Genau.
Das habe ich noch nie gehört. Ja. Spannend.
Also, das habe ich wirklich nicht gewusst. Vincent, du weißt also Sachen, die wir noch nicht wissen, Karin und ich.
Wir lernen auch heute wieder viel Neues.
Und wir reden in dieser Sendung auch immer gerne über Zahlen, Fakten und Preise. Was ist bei dieser Flasche speziell?
Also speziell sind die 94 Parker-Punkte, also fast ebenbürtig mit dem Rioja. Und preislich liegen wir auch bei den 30 Franken, also perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das ist schon wirklich hervorragend.
Absolut,
also,
krasse
das hat
man
Flasche. Nicht jeden Tag. Krasse Flasche.
Ja. Und du hast vorhin gesagt, das Weingut von der Familie Penalba Lopez ist auf rund 900 Meter. Was heisst das genau fürs Klima?
Also man muss sich vorstellen, es ist ja auch im Norden Spaniens. Und jetzt sind wir aber schon bei 800, 900 Meter. Das heißt, warme, heiße Sommertage, beziehungsweise tagsüber ist es extrem warm. Nachts dafür aber fährt die Temperatur extrem runter. Das heißt, wir haben eine hohe Tag-Nacht-Amplitude, was für den Weinbau recht interessant ist, weil tagsüber können die Reben und die Trauben natürlich perfekt reifen mit viel Sonne, Wärme, haben aber nachts die Herausforderung, dass die Kühle sie ja wieder konzentriert, also in der Entwicklungsstufe wieder zurücknimmt. Und dieses Gegenspiel Tag-Nacht, aber auch Hitze-Wärme, konzentriert natürlich die Traube extrem. Einerseits macht sie auf der anderen Seite wieder sehr resistent, weil sie eine dickere Schale bekommt. Und deswegen ist es natürlich auch super für den biodynamischen Weinbau.
Wow. Sehr schön.
Also, ich würde mal sagen, ich geschenkt kann ich.
Schmeckt schon mal sehr fruchtig in der Nase.
Salut. Extrem, ja.
Probieren wir das mal.
94 Punkte.
Genau. Yes. Schmeckt nicht nur in der Nase fruchtig, sondern ist auch beim Degustieren fruchtig, aber trotzdem...
Und eine Säure.
Genau, mit einer Säure zusammen. Also,
extrem
aber
fruchtig und im Abgang hinten dran eine Säure.
Absolut. Also was man hier wirklich prägnant sagen kann bei dem Wein, er hat eine extrem gute, schöne Frucht. Auf der anderen Seite steht aber auch eine ziemlich prägnante Säure im Gegensatz. Und wir wissen es ja alle.
Ich hasse gern.
Also wirklich süße Säure, ja, es hebt sich super auf und macht auch eine perfekte Harmonie und auch einen Trinkfluss. Also der Wein ist extrem, hat einen extremen Trinkfluss und Trinkfreude, also es macht Spaß.
Also es ist für mich vor allem auch faszinierend, dass man so einen absoluten Spitzenwein herstellen kann, eben ohne, dass man muss, also sind wir ehrlich, in der heutigen Zeit weltweit, man muss immer mal wieder in die Natur eingreifen, anders geht es gar nicht.
Also, damit es überhaupt funktioniert.
Genau, dass überhaupt noch irgendetwas funktioniert, aber wenn dann einer kommt und sagt, ich mache das möglichst nicht oder gar nicht und dann so einen Wein anstellt, dann hat er viel richtig gemacht.
Definitiv. Ist denn, weißt du das gerade, ist bei Ihnen auch schon mal ein Jahr voll in die Hose, weil es eben nicht funktioniert?
Das wird sicher so sein, oder?
Das
könnte ich mir vorstellen. Einfach.
Ja, also es ist eigentlich fast unumgänglich, dass du wirklich auch mal Jahrgänge hast, bei denen es wirklich nach hinten losgeht, wo man Ernteausfälle hat und so weiter. Das gehört zu dem Risiko dazu. Umso mehr muss man aber auch dazu sagen, die sich's trauen und die das über auch eine lange Jahre wirklich gezeigt haben, dass sie es können, haben natürlich einen extremen Erfahrungsschatz im Weinbau, in der Weinherstellung und wissen schon auch, wo muss ich eingreifen, wo nicht. Und das zeugt natürlich von einem extremen Können.
Und Wissen. Eben genau, und Wissen. Wo kann ich die Natur laufen lassen und wo nicht.
Genau.
Super, also auch der wie perfekt. Grossartig, ich habe ihn unglaublich gern. Und ob jetzt ein Punkt mehr oder weniger, das ist mir völlig wurscht. Also weißt du, wenn sie in dem Ranking in ist, von 94, 95, 93,
ist sowieso
92,
super.
Ist alles bombastisch.
Ja.
In zwei von den bedeutendsten Weinbauregionen von Spanien sind wir jetzt schon gewesen. Was bleibt jetzt noch als dritte Region, wo wir anreisen?
Über eine weitere Region müssen wir definitiv noch sprechen und das ist das Priorat.
Das ist Katalonien, oder? Nähe Barcelona.
Nähe Barcelona, Cambrils, da die Ecke, direkt am Meer gelegen, Mittelmeer, gigantisch schön.
Ja. Und die berühmtesten Weinmacher dort, die kennen wir, das sind die von
Mas Altas. Genau.
Oder?
Ja.
Habt ihr das abgesprochen vorher?
Nein! Nein, aber ich bin ja dort auch gleich ab und zu schon
definitiv
Kunde
gewesen. Ah, ja.
Und dementsprechend ist. Also, und gehen wir jetzt auch dort, genau dort an?
Wir gehen jetzt direkt zu Mas Alta.
Okay.
Ah, das ist so.
Ja.
Gut, also ich kenne dort eben das Weingut, ich sage jetzt nicht im Detail in- und auswendig, aber das ist halt schon das berühmteste in der Region.
Also Mas Alta ist einer der Top-Weingüter im Priorat. Jeder spricht von denen, es ist sogar eine wirkliche Trendbewegung, muss man fast sagen. Ja. Mhm.
Und wer führt das Weingut?
Also das Weingut führt eine Familie aus Holland ursprünglich, die aber Unterstützung von unterschiedlichen Winzern haben, unter anderem von einem renommierten Winzer aus Frankreich, Tardieu. Und die sind eigentlich bekannt für ihre sehr, sehr eleganten Rhone-Weine. Und jetzt ist natürlich die Frage, Was macht ein Rhone-Winzer in Spanien im Priorat?
Ich glaube, der Rhone-Winzer, den du jetzt da erwähnt hast, der macht auch ab und zu ein bisschen Sprudel, oder?
Genau,
das absolut. Ist, das ist der Tadieu.
Das ist der Tadieu,
okay,
genau.
Okay, okay. Ja, das ist gut. Ja, ja, gut, aber ein Riesenname.
Ja, ja, Wahnsinn. Sagen. Also wirklich, Wahnsinn, ja. Benchmark.
Mit vielen Talenten,
ja.
So wie es tönt.
Ja, ja. Mhm. Ja. Okay, also das macht aber er eben mit dem Ehepaar zusammen, wo der drauf
genau.
ist.
Ja.
Und die sind die Holländer ursprünglich, die sind wie lange jetzt schon dort?
In der Form seit 1999, mhm. aber sie haben auch bis zu 120 Jahre alte Rebstöcke.
Und boah. Was können alte Rebstöcke besser als junge?
Also man muss ja, vielleicht...
Ja, also Karin auf alte Pfanne.
Weiss nicht, ob das wie der Traubenase ist.
Okay, also jetzt sind wir mal gespannt. Was können alte Rebstöcke besser als junge?
Also alte Rebstöcke haben natürlich den Vorteil, dass sie schon ein paar Jahrgänge erlebt haben mhm. mit Wind und Wetter. Und sie wollen natürlich und kämpfen jedes Jahr ums Überleben. Wurzeln dadurch viel, viel tiefer. Mhm. Auch die Rebstöcke sind viel, viel dichter und resistenter vor Krankheiten, Ungeziefer von außen. Natürlich muss man sagen, haben sie nicht...
Sie haben weniger Trauben am Stock.
Definitiv, genau. Also sie haben weniger Trauben, haben nicht mehr so diese extreme Wuchskraft wie junge Reben, hat aber den Vorteil, die Trauben, die da an den Rebstöcken hängen, sind viel, viel konzentrierter. Weil die Traube natürlich, weil der Rebstock mhm. natürlich die ganze Energie, die sie haben, in die Trauben mit reinbringen.
Ich finde das einen unglaublich schönen, aber auch natürlich schlimmen Satz irgendwo, wo du jetzt vorher gesagt hast. Sie kämpfen ja. jedes Jahr um das Überleben. Aber das ist so. Sie merken natürlich als absolut. Rebstock oder nach 120 mhm. Jahren, wirst irgendwann ausgraben werden und ein neuer, ein junger Rebstock kommt ja. rein. Aber sie wollen natürlich möglichst lange in dieser Erde drin bleiben.
Absolut.
Und gehen darum noch tiefer runter.
Ja.
15 Meter, 18 Meter runter mit den Wurzeln, um
sich definitiv.
Genau.
Ja. Dass man sie quasi schon gar nicht mehr richtig ja. ausgraben
kann. Genau.
So, ja.
Ja.
Genau. Und wie ist das also Thema Klimawandel, wo sich, also eben das Klima, das sich verändert, mhm. auch noch schwierig für so 120-jährige Rebstöcke, sich auch dort immer wieder neu anzupassen? Oder?
Absolut. Also ich denke, gerade was da entscheidend ist, ist auch die Lage. Warum überlebt überhaupt eine Rebe 120 Jahre? Ist die Nähe zum Meer. Also man hat immer ein gemäßigtes Klima, es kommt immer frische Seeluft. Wir sind nicht kontinental, mhm. Wo es wirklich sehr, sehr heiß wird, sondern es ist immer irgendwie gemäßigt. Mhm. Und dadurch ist es für die Rebe wesentlich einfacher, auch mit den Witterungsbedingungen umgehen zu können. Ja.
Mhm. Wir kommen zu der dritten Flasche. Wie heißt die?
Also wir sind jetzt bei Mas Alta, dem Roncaios. Und ja.
Was hättest du denn für Traubensorten drin, das mal?
Also diesmal haben wir 70% Carignana und 30% Grenache.
Okay, wow. Also die erste Traubensorte habe ich noch nie gehört.
Carignana, das ist eine sehr, sehr spannende Rebsorte. Sie lebt eigentlich von ihrer Säurestruktur und macht den Wein dadurch extrem spannend.
Roncaios steht da drauf, hast du gesagt?
Yes.
Wieso? Was heißt das? Was bedeutet das?
Also es ist eigentlich katalonisch für Steine.
Mhm. Steinisch.
Oder steinische Böden quasi. Und da sind wir eigentlich schon auch beim Thema, weil Aushängeschild vom Priorat sind eigentlich die Schieferböden, die extrem kargen Schieferböden, steile Hänge. Und das zeichnet eigentlich das Priorat aus.
Und die Flasche da ist, wenn ich richtig informiert bin, ist exklusiv nur gemacht worden für Mövenpick.
Genau.
Was, also, wirklich? Oha.
Also die Flasche tatsächlich, den Wein haben wir selber kuratiert mit dem Weingut Mas Alta zusammen. Und natürlich ist es auch einer unserer Lieblingsweine.
Wie viele Parker-Punkte hat der?
Der hat sage und schreibe 93 Parker-Punkte.
Ja, also auch das, alles zusammen. Hochgigantisch
alles sehr
zu
hoch,
irgendeinem runden Preis. Also weißt
du, ja,
auch
super.
Da unter 40 Franken, perfekt. Oder? Ja. 16 Monate im Barrik Holzfass und mehr muss man glaube ich nicht sagen. Also wenn wir nicht schon so in der Nase haben wie ich. Also,
ich glaube,
dann müssen
wir
machen.
Zuerst probieren, bevor ja. wir mich sagen.
Karin ist eben immer noch ein bisschen zurückgehalten, aber das ist schon gut.
Salut.
Salut. Danke für die drei grossartigen Flaschen, die
du mitbringst. Sehr, sehr gern.
Ja, danke vielmals. Absolut. Mhm. Ist wirklich total anders als die vorherigen zwei, wie du vorher gesagt hast.
Das sind die zwei oder vor allem die eine Traubensorte, die ich nicht kenne. Also die wirklich schmeckt die, also ich habe das auch nie gehabt.
Ja.
Aber sehr fein.
Finde ich auch super, ja.
Der Wein lebt eigentlich wirklich von seiner gigantischen Frucht, aber gleichzeitig auch von der prägnanten Säure, die der hat. Man darf sich aber davor jetzt nicht erschrecken, oh, der Wein hat eine Säure, sondern das bietet eigentlich einen ziemlich guten Puffer gegenüber der Süße. Und was extrem spannend bei dem Wein natürlich auch ist, ist die Herkunft Priorat mit den steinigen Schieferböden, die natürlich dafür sorgen, dass eine extreme Mineralik auch in dem Wein drin ist. Mhm. Ich finde, das schmeckt man. Jetzt ist es natürlich als Weinprofi leicht, von Mineralik zu sprechen. Für den normal Weinliebhaber ist es dann schwierig, was bedeutet überhaupt Mineralik? Und das Mineralik kann man immer ganz gut beschreiben mit einer gewissen Salzigkeit. Und wenn man jetzt natürlich auch mal das sich überlegt, wir sind am Mittelmeer, in der Küstennähe, steinige Böden, und dann mal den Wein probiert, dann merkt man plötzlich, aha, tatsächlich, da ist eine gewisse Salzigkeit, was es extrem spannend macht.
Das merkt man jetzt auch nach dem Trinken, wenn man es einfach mal so ein bisschen wirken kann. Ja, das für so ganz hinten kommt das mit dem Salzig hin.
Das stimmt.
Ja, und das aber animiert nicht extrem, eigentlich. Aber so ein bisschen, ja.
Das ist echt, das ist speziell. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich mir das einbilde oder wie du jetzt so. Aber ich merke es auch hinten dran.
Aber nicht direkt nach dem Trinken.
Nein,
man
aber
muss
jetzt
wirklich warten.
30 Sekunden später. Sehr fein. Und vor allem mal etwas Neues. Also weißt du,
definitiv.
Von der Traubensorte her für mich. Also.
Nicht der 0815 Wein. Ja.
Danke vielmals, Vincent Podocek, für die spanische Spitzenwein zu den fairen Preisen, die du uns heute mitgebracht hast. Ein lieber Gruß in die Mövenpick Hauptzentrale. Ihr habt das also gut gemacht, vor allem auch mit dem Wein des Jahres 2026. Und viel Erfolg damit.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Schön, bist du da.
Danke.
Karin Frautsch, haben wir noch irgendetwas, was wir vergessen haben?
Neu kann man die ganze Folge, wo wir gehört, auch auf Video schauen, und zwar auf YouTube oder Spotify ist das alles auch zum Schauen verfügbar. Und natürlich, wenn ihr jetzt während dem Hören auf den Geschmack gekommen seid, auf die drei Spitzenweine mit so vielen Parker-Punkten, die Weinflaschen, die kann man natürlich alle online bei Mövenpick Wein bestellen oder auch in allen Filialen persönlich kaufen. Und gell, du hast mir vorher gesagt, wenn man jetzt für einen Kauf vorbeikommt, kann man die vor Ort auch noch gerade degustieren.
Absolut. Also wir haben die Möglichkeit, in unseren vielen Filialen auch die Weine zu probieren.
Also in allen 31 Mövenpick-Filialen in der Schweiz kann man die Weine auch probieren. Das ist mal ein Angebot. Danke viel, viel mal. Merci Karin.
Vielen, vielen
merci,
Dank
Vincent,
euch.
Für alles. Und es ist wirklich ein Genuss. Ich könnte mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Nein, jetzt im Ernst.
Habe ich mir vorher auch überlegt.
Trotzdem, wenn ich müsste mich entscheiden für ein Flash, ich nehme das Nummer 2.
Ja. Was? Ich glaube, das Nummer 3. Ich habe das ganz mal spannend gefunden. Ganz etwas Neues, ja.
Kannst du nichts mehr sagen?
Nein, jetzt, ich bin natürlich beim Rioja, beim Wein des Jahres.
Macht Sinn.
Danke fürs Zuhören, dort aussen in der Weinwelt. Merci viel, viel mal. Und denkt daran, das Leben ist zu kurz für schlechte Wein.
Weinfach, der Wein-Podcast mit dem Reto Scherer und der Karin Frautschi. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.